Figur. Sie ist momentan häufig genervt, weiß aber eigentlich gar nicht genau warum. Genau, das Buch ist von Laura Melina Berling und Hanna Rödel. Und wir haben schon den Anfang des Buches gehört. In der Geschichte geht es darum, dass Selma eines Morgens aufwächst und ganz komische Knubbel hat, dort, wo sie eigentlich Brüste haben sollte. Sie geht dann zu ihrem Vater. Ihr Vater weiß auch nicht, was machen und ist auch ein bisschen nervös. Und sagt dann, also komm, wir gehen jetzt zu Herr Dr. Happe. Herr Dr. Happe ist der Kinderarzt von Selma. Und an dieser Stelle sind wir dann stehen geblieben und an dieser Stelle werden wir nun auch weiter diese Geschichte hören. Das Buch heißt Selma Küsse Knuddelmuddel. Eine halbe Stunde später saß ich mit knallrotem Kopf vor Dr. Happe. Er war ein großer, breitschultriger Mann mit zu langen Nasenhaaren. Aber er war sehr nett. Auch Papa war rot geworden. Wie zwei Tomaten erklärten wir stammelnd, was los war. Also eigentlich erklärte Papa alles. Wissen Sie, Selmas Mama ist viel unterwegs und ich kenne mich nicht so aus, aber ja, ich will, dass es Selma gut geht und sie nicht unsicher ist, oder ich? Ich habe da manchmal zu viele Sorgen, aber also die Situation ist nicht ideal, weil ich auch als Vater da natürlich nicht und oh Mann, Papa, rief ich dazwischen, das ist doch jetzt egal. Aber wir müssen doch erklären, was los ist, sagte Papa angespannt. Ja, aber doch nicht so, zischte ich. Wie denn dann? Wir müssen das doch sagen, Selma. Also Herr Doktor, die Selma... Nenn mich nicht die Selma. Das klingt wie eine Kuh, rief ich wütend. Also Selma, setzte Papa an, doch Dr. Happe hob beschwichtigend die Hände. Nun mal langsam, also was ich bisher verstanden habe, klingt absolut nicht beunruhigend. Im Gegenteil, Selma ist jetzt 12 Jahre alt und damit mitten in der Pubertät. Das ist ganz normal und kein Grund zur Beunruhigung. Bei Mädchen oder jungen Menschen, die mit einer Vulva geboren werden. Oh mein Gott, ich versank in meinem Stuhl. Mir war noch nie etwas so schrecklich peinlich gewesen. Also bei denen entwickeln sich Brüste für gewöhnlich zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr. Das kann aber auch variieren. Vielleicht waren die Brustknospen, so nennt man die Knubbel, auch schon vorher da und tun jetzt nur ein wenig weh und sind etwas angeschwollen. Dann könnte auch die Periode bald folgen. Manchmal wächst auch eine schneller als die andere. Das ist bei jedem Körper ein bisschen anders, aber es ist quasi an der Zeit, dass der Körper sich verändert. Das ist ganz normal. Keine Sorge, Selma, ich werde keine Untersuchung machen müssen. Mein Herz blieb vor Erleichterung stehen. Danke, danke, danke. Niemals hätte ich mich hier ausziehen wollen. So peinlich. Ich gebe dir mal die Nummer einer Kollegin. Frau Aichicek ist Gynäkologin und super auf ihrem Gebiet. Sie hat viele junge PatientInnen. Wenn der Körper sich verändert, kann es gut sein, das mal mit jemandem zu besprechen. Wenn du deine Periode bekommst, könntest du natürlich zum Beispiel einen Termin machen. Ich wollte nicht zu Frau Aichicek. Ich wollte nicht meine Periode bekommen. Ich wollte keine Brustknubbel. Ich wollte nicht darüber sprechen. Ich wollte nicht. Okay, gut, dann können wir jetzt gehen, sagte ich laut, sprang auf und schnappte meinen Rucksack. Komm, Papa, los! Ich zog ihn eilig am Arm. Papa ignorierte mich und bedankte sich in aller Seelenruhe bei Dr. Happe, während ich nervös von einem Fuß auf den anderen trat. Der Arzt zog die Bonbondose aus seiner Schublade und lächelte mich an. Ein letztes Schokoladenbonbon, Selma? Ich blickte in die Dose mit den goldglänzenden Knisterpapieren. Ich schluckte und griff hinein. Na dann, alles Gute, grinste er und verließ den Raum mit einem Winken. Ich sah auf die Bilder an den Wänden, auf die mir altbekannten Stühle und auf den kahlen Hinterkopf meines Arztes. Die harte Schokolade klebte an meinen Zähnen und ich fühlte einen Kloß im Hals. Das war also mein letzter Kinderarztbesuch. Mein letztes Schokobonbon. Aber jetzt kamen Brüste und Periode. Ich schluckte wieder und spürte in meiner Magengegend, dass sich etwas etwas Wesentliches verändert hatte. Auf dem Rückweg hielt Papa an der Tankstelle. Er versuchte mit mir zu reden, aber ich sagte ihm, er solle die Klappe halten. Dann steckte ich mir wieder die Kopfhörer in die Ohren und drehte die Musik so laut es ging. Das Ganze war mir einfach zu viel und ich ignorierte die kleine Stimme in meinem Kopf, die mir sagte, ich solle mich entschuldigen. Die Sonne knallte auf das Autodach und ich pappte wie ein altes Kaugummi auf dem ausgesessenen Sitz, sodass ich mich mit jeder Minute elender fühlte. Für heute hatte ich echt genug von meinem Körper. Doch jetzt begann er auch noch zu schwitzen. Besorgt roch ich an meinen Achseln. Ekelhaft. Ich nahm meinen Rucksack, suchte nach meinem Pfirsich-Erdbeer-Deo und sprühte mich ordentlich ein. Durch die Scheibe bemerkte ich ein kleines Kind, das mich von der anderen Seite der Zapfanlage aus einem Auto beobachtete. Ich streckte ihm die Zunge heraus und zog eine Grimasse. Das Kind begann zu weinen. Na super, Selma, jetzt war ich nicht nur gemein zu Papa, sondern auch zu fremden Kleinkindern. Ich rutschte so tief in den Sitz, dass ich es nicht mehr sehen konnte. In dem Moment schrie jemand bei mir, Selma, hallo. Ich fuhr erschrocken hoch und stieß mit dem Kopf gegen die Decke. Aua. Die Kopfhörer fielen mir aus den Ohren und Papa murmelte, Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken, aber du hast einfach nichts gehört. Wütend strich ich über meinen Kopf, auf dem sich schon eine Beule bildete, und funkelte Papa an. Er räusperte sich. Puh, dieser Geruch. Er wedelte mit der Hand vor seiner großen Nase herum. Aber egal, er räusperte sich wieder. Tankstellengeschenke sind nicht die besten Geschenke, ich weiß, aber ich habe diese Postkarte gesehen und ich dachte, naja, du wirst ja jetzt irgendwie erwachsen und hier, das ist für dich. Papa streckte mir einen alten Chipskarton entgegen, den er sich wohl aus einem der Regale in der Tankstelle genommen hatte. Er kaufte immer so ein, suchte sich irgendwo alte leere Kartons zusammen und legte alles hinein, damit er keine Tüte kaufen musste. Im Chipskarton befand sich eine Postkarte, auf dem Kopf hoch stand. Daneben lagen ein Blumenstrauß, ein Schokoriegel, ein Päckchen Gummibärchen, eine Packung Tampons sowie Binden und ein Einwegrasierer. Vielleicht brauchst du ja etwas davon oder auch nicht. Ich weiß nicht, aber ich wollte dir etwas mitbringen. Deine Tago hast du ja noch nicht, aber vielleicht bald. Und der Rasierer ist vielleicht blöd. Ich finde nämlich nicht, dass Menschen sich rasieren müssen, aber ich dachte, vielleicht möchtest du es auch. Mama macht es manchmal und manchmal nicht, wie sie Lust hat. An dieser Stelle hätte ich mir fast die Ohren zugehalten. Es ist deine Entscheidung, wirklich ganz alleine deine. Lass dich da nicht unter Druck setzen von Jungs oder FreundInnen. Ich schob die Gummibärchen über die Tampons. Bäh. Hoffentlich brauchte ich die niemals. Dann umarmte ich Papa und flüsterte, tut mir leid, danke. Papa wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und strahlte mich an. Oh Papa, jetzt heul nicht, voll peinlich. Ich verdrehte die Augen und suchte im Fußraum nach meinen Kopfhörern. Papa verdrehte ebenfalls die Augen, schnallte sich an und startete das Auto. Na dann, mal los. So viel mit Kapitel 1 von Selma Knüsse Knuddelmuddel. Ein guter Ablenkungsroman für Jugendliche. Ich finde es unterhaltsam und unterhaltsam finde ich auch diesen Song hier. Er heißt Le Temps est bon und es ist irgendwie ein nicer Song, weil es geht darum, dass die Person, die singt, so zwei FreundInnen hat und dass diese FreundInnen auch ihre Lovers sind und irgendwie ist er super nice. Er heißt Le Temps est bon von Bon Entendeur. Le temps est bon, die Zeiten sind gut von Bon Entendeur. Die Zeiten sind nicht so gut für Selma in der Geschichte von vorhin. Selma küsse Knuddelmuddel. Und um zu anderen nicht so guten Zeiten rüber zu wechseln, gehen wir zu Geschichten aus Gaza. Ein bisschen ernstere Geschichten, aber ein Thema, das immer wieder gerade in Kompliza im feministischen Knastradio aufgebracht werden muss, weil Gaza ja doch das größte offene Gefängnis der Welt ist, sozusagen. Anstatt in einer Zelle gefangen zu sein, sind die Menschen auf diesem kleinen Stück Land auf dem Gazastreifen gefangen und können dort nicht raus. Und deshalb gibt es auch ein Buch, das veröffentlicht wurde. Es heißt We Are Not Numbers. Auf Deutsch heißt das Wir sind keine Stimmen, wir sind keine Nummern, und der Untertitel ist Junge Stimmen aus Gaza. Dieser Titel auch, weil oft einfach die Todesopfer gezählt werden in Gaza und sie auch zeigen wollen, dass eben Menschen dahinter stehen. Es ist ein Buch, welches ganz viele verschiedene Geschichten gesammelt hat von verschiedenen AutorInnen, die ihre Texte aufschreiben. Und wir werden nun einen Text, oder ich werde nun einen Text vorlesen von Asma Daye. Der Text heißt Ich möchte Gaza mögen, es geht aber nicht. 4.06 Uhr, Freitag, 25. Mai 2018. Ich bin aus einem Albtraum erwacht und habe schnell den Wecker auf dem Telefon ausgeschaltet, bevor er losplärrte. Ich kann mich nicht an den Traum erinnern, aber es war ein Albtraum. Es ist so lange her, seit ich ruhig schlafen konnte. Es ist 4 Uhr morgens, genau die richtige Zeit für das islamische Fajr-Gebet. Also, was aber nicht der einzige Grund war, meinen Wecker auf diese Zeit zu stellen. Wegen Stromausfalls ging ich gestern früh zu Bett, obwohl ich noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen gehabt hätte. Zuerst war der Akku meines Routers leer gewesen und ich hatte die Internetverbindung verloren, dann die Akkus von Handy und Laptop. Wir hatten seit 14 Stunden keinen Strom mehr gehabt, also ging ich zu Bett. Den Wecker stellte ich auf 4 Uhr, um all meine Geräte aufzuladen, sobald der Strom wieder da wäre. Mein Leben dreht sich um den Stromzeitplan, genau wie das der anderen ungefähr 2 Millionen BewohnerInnen Gazas. Seit fast 4 Monaten schon haben wir täglich gerade mal 4 Stunden Strom und seit kurzem, weil der Sommer immer heißer wird, nur noch 3. Auch ganz banale Dinge muss ich anhand dieses Zeitplans entscheiden, beispielsweise was oder wann ich zu Mittag esse oder ob ich eine Freundin besuche. Der Strom gibt alles vor und ich kann nichts dagegen tun. Ich ertappe mich dabei, wie ich aufbrausend denke, ich hasse dich, Gaza. Ich weiß, dass die Menschen ihren Kindern beibringen, ihr Land und ihre Stadt zu mögen. Auch meine Eltern haben das getan. Und ich mag Palästina oder zumindest die Idee davon wirklich sehr. Aber es fällt mir oft schwer, Gaza zu mögen. Ich möchte es von ganzem Herzen mögen, höre aber innerlich nur allzu oft den Aufschrei, ich hasse Gaza. Ich weiß, dass Palästinas UnterstützerInnen im Ausland das nicht verstehen. Lasst mich also erklären, wieso ich und so viele andere Junge hier diesen innerlichen Aufschrei vernehmen. Ich hasse Gaza, weil beim Marsch der Rückkehr mehr als 100 von uns umgebracht und weitere 13.000 verletzt wurden. Und das nur, weil sie in diesem Gefängnis leben und die Frechheit besaßen, zu protestieren, die Welt an ihre Menschenrechte zu erinnern. Ich hasse Gaza, weil es jedes Mal wehtut, wenn Menschen es als das größte Freiluftgefängnis der Welt bezeichnen. Auch wenn das stimmt. Ich bin 21 und möchte doch nur reisen können und die große, weite Welt entdecken. Alles außer dem Gazastreifen kenne ich nur aus Videoblogs von reisenden YouTubern und den Geschichten meines Bruders über seine Abenteuer in Belgien. Den meisten Menschen gefallen Reisegeschichten, mich quälen sie. Sie erinnern mich an die Grenzen, die gesichtslose Mächte mir setzen, denen ich meine Argumente nie werde darlegen können. Die Geschichten zeigen mir, wie sehr ich gefangen bin. Ich hasse Gaza, wenn ich an die unsicheren Zukunftsaussichten nach Abschluss der Schule und die hohe Jugendarbeitslosigkeit, 60%, erinnert werde oder an die Blockade Israels und Ägyptens, die mir eine weiterführende Ausbildung im Ausland praktisch verunmöglicht. Ich hasse Gaza immer dann, wenn das bienengleiche Summen der israelischen Drohnen mich nachts vom Schlaf abhält, wenn die Mücken mich ins Gesicht stechen, weil die örtlichen Verwaltungen im Gazastreifen keine Insektizide haben oder wenn es so heiß ist, dass man auf dem Gehsteig fast ein Spiegelei braten könnte, aber nicht mal genug Strom für einen Ventilator da ist. Ich hasse Gaza, weil es mir die Familie genommen hat. 2 meiner Brüder sind auf der Suche nach besseren Chancen in andere Länder geflohen, haben aber auch nichts genug gespart, um jemanden nachzuholen. Mein Vater ist körperlich zwar anwesend, scheint wegen der großen Geldsorgen aber oft ganz woanders zu sein. Als Schreiner findet er nur 3 oder 4 Tage pro Monat Arbeit. Meine Mutter beobachtet ihn verzweifelt und kann nicht nachts vor lauter Nachdenken über Lösungsmöglichkeiten nicht schlafen. Am meisten aber hasse ich Gaza, wenn ich etwas esse. Ich weiß, wie arm der Großteil meines Volkes ist. 80% leben unter der Armutsgrenze und fühle mich schuldig, wenn ich im eigenen Kühlschrank gutes Essen vorfinde. Wenn ich etwas esse, muss ich immer an die Kinder denken, die für dieses Essen alles geben würden. Ich möchte Gaza mögen, aber hinter all diesen Tragödien versteckt sich so viel Liebe. Ich mache mir aber wenig Hoffnungen, dass sich die Lebensumstände in absehbarer Zeit bessern. Am 31. Mai 2018 gepostet.
ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Mujeres, lesbianas, boyeras, trans, travestis, queers, las convocamos con la convicción de que tiene que convertirse en una contundente expresión de la participación consciente, el compromiso y la unidad indestructible de nuestros pueblos y los trabajadores y trabajadoras. Nuestro horizonte es la revolución feminista, que consumarea hoy orada y hace temblar los cimientos del sistema patriarcal y el capitalismo colonial y racista.
La gente se pregunta, ¿y estas quiénes son? ¡Somos feministas en revolución!
Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudisteis quemar. ¡Ey! Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudisteis quemar. ¡Ey! Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudisteis quemar.
Il reste cordial. Qui déporte tes poules et ta grosse cravate. Va pécho de la moule, t'auras plus de chat.
Baisse-moi si tu veux, mais n'oublie pas de le mettre dans ton CV. Si tu continues de faire semblant, je vais devoir sévir. Je mérite ma condition parce que je suis comme ça qu'au c'est vrai. Si tu veux lécher ma chatte, frérot, je vais te la servir. Baisse-moi si tu veux, mais n'oublie pas de te vanter. Il m'a pris pour un poteur, je vais finir par le planter. Ferme ta gueule, tout
C'est pas un coup de bol, bienvenue dans la cage aux folles. Les mecs veulent des putains des bagnoles. Je vais prendre contrôle et fais conquérir la Gaule. Bouge de là, poteau, bouge de là. Bouge de là, vas-y, bouge-toi de là. Bouge de là, poteau, bouge de là. J'ai pécho la rage, fais tes rappels de matin. Bouge de là, poteau, bouge de là. Bouge de là, vas-y, bouge-toi de là. Bouge de là, poteau, bouge de là. J'suis pas ta cadence, sale fils de chien. J'suis la femme de personne, non bébé, j'suis la patronne. Bord de moi, ça résonne, il a cru que j'étais sa bonne. Pas besoin de temps pour les fendre, j'relais toujours de mes sangs. Ils aimeraient tous nous pendre, ils savent pas comment s'y prendre. Si tu veux, mais n'oublie pas de le mettre dans ton CV. Si tu continues de faire semblant, je vais devoir sévir. Je mérite ma condition parce que je suis clean, Jaco, c'est vrai. Si tu veux lécher ma chatte, frérot, je vais te la servir. Bouge de là, poteau, bouge de là. Bouge de là, vas-y, bouge-toi de là. Bouge de là, poteau, bouge de là. J'ai pécho la rage, fais tes rappels de vaccin. Bouge de là, poteau, bouge de là. Bouge de là, vas-y, bouge-toi de là. Bouge de là, poteau, bouge de là. J'suis pas ta cadence, sale fils de chien.
Bouge de la von Nathalie Fröhlich war das. Und das war es auch für heute mit Kompliza, dem feministischen Knastiradio auf Radio Lora. Wir haben die Sendung gestartet mit Dalida und werden sie auch enden mit Dalida. Das ist Laissez-moi danser. Schönen Abend zusammen oder morgen. Tschüss.
Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Quand ça va pas, je tourne le disque. Je vais, je viens, j'ai appris à vivre. Comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire.